Auch ich darf herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde in Gießen, wo ich herkomme, aus der Berg dort, und freue mich, heute bei euch zu sein und euch mit Gottes Wort dienen zu dürfen. Wir wollen uns unter einen Abschnitt stellen aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, welche Adresse hat eigentlich Gott? Wo wohnt Gott eigentlich? Menschen haben sich zu dieser Frage schon viele Gedanken gemacht, viele Dinge ausgedacht, viele Dinge überlegt und sind zu den absurdesten Theorien gekommen. Wohnt er vielleicht auf dem Olymp in Griechenland? Zusammen mit noch anderen Göttern? Die Bibel sagt uns, dass es einen Ort gibt, wo Gott ganz besonders wohnt. Einen Ort, von dem Gott sagt, dort bin ich ganz nah denen, die zu mir gehören. Einen Ort, wo er seine Kinder ganz besonders segnen möchte. Und die Frage ist, wo ist dieser Ort? Wenn man damals in der Gemeinde in Ephesus herumgefragt hätte, wo wohnt eigentlich Gott, dann hätte man vermutlich erstmal Schulterzucken geerntet. Die Leute hätten nicht so richtig gewusst, was sie sagen sollen. Wenn man an so einen jungen Judenchristen geraten wäre, also jemand, der Jude war, bevor er Christ wurde, der hätte vermutlich gesagt, Gottes Adresse, das ist eine schwierige Frage. Also bevor ich Christ wurde, hätte ich gesagt, Gottes Adresse ist auf jeden Fall in Jerusalem, im Tempel dort. Dort hat Gott schließlich versprochen, dort bei uns zu wohnen. Ja, der Tempel in Jerusalem, das war seit der Zeit von Herodes vor einigen Jahrzehnten wirklich ein prächtiges Gebäude. Herodes hatte ihn ausbauen lassen, verschönern lassen. Der Tempel in Jerusalem konnte sich wirklich sehen lassen. Man könnte denken, wenn man so von außen hingeguckt hat, tatsächlich eine würdige Adresse für Gott. Aber vermutlich würde der Judenchrist zu euch sagen, jetzt bin ich Christ und der Tempel in Jerusalem, der hat keine Bedeutung mehr für mich. Aber wo ist Gottes Adresse jetzt? Würde man einen Heidenchristen fragen in der Gemeinde in Ephesus, also jemand, der Heide war, bevor er zum christlichen Glauben kam, der an die römischen und griechischen Götter geglaubt hat? Der würde vermutlich was ganz Ähnliches sagen. Ja, wenn man ihn fragen würde, wo ist Gottes Adresse eigentlich? Dann würde er vermutlich aus dem Fenster gucken und so in die Innenstadt von Ephesus zeigen. Und dann hätte er gesagt, naja, früher, als ich noch kein Christ war, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, Gottes Adresse, das ist der Diana-Tempel da hinten. Der Diana-Tempel in Ephesus, das war nicht irgendein Tempel, das war eines der 7 Weltwunder. Das war der ganze Stolz der Epheser. Die Mitglieder der Gemeinde von Ephesus würden bei Gottes Adresse vermutlich zuerst an den Tempel in Jerusalem denken, wenn sie vorher Juden waren, oder an den Diana-Tempel in Ephesus, wenn sie vorher Heiden waren. Aber wo, und das ist die entscheidende Frage, wo ist der Tempel jetzt eigentlich für uns Christen? Welche Adresse hat Gott jetzt, heute, im Neuen Bund? Die Antwort auf diese Frage gibt Paulus den Ephesern und uns in den 4 Versen, die Gott in dieser Predigt heute Nachmittag zu uns spricht. Und er sagt, der Tempel für euch Christen, der ist kein Gebäude aus Steinen. Der hat auch keine Adresse. Da kann man keinen Brief hinschicken. Der Tempel im neuen Bund, das seid ihr, Menschen aus Fleisch und Blut. In Vers 21 nennt Paulus hier die Gemeinde einen heiligen Tempel. Und auch sonst erklärt er in diesen 4 Versen ganz komprimiert der Gemeinde, liebe Gemeinde, der Tempel des Christentums, das seid ihr selbst. Und das muss so jemanden damals vollkommen von den Socken gehauen haben. Denn jede Religion, die man sich damals vorstellen konnte, hatte einen Tempel aus Stein. Je prächtiger der Tempel, desto besser, desto erstrebenswerter war es, zu diesem Gott zu gehören. Und jetzt stellt sich dieser Paulus hin und inspiriert vom Heiligen Geist, sagt er, der Tempel unseres Glaubens, das seid ihr. Und mein Ziel mit dieser Predigt ist es, euch zu zeigen, dass nicht nur die Epheser vor 2000 Jahren, sondern dass ihr ganz genauso, also die EAB in Wetzlar im Jahr 2021, der Tempel Gottes seid. Und ich möchte euch zeigen, was das für jeden Einzelnen von euch, aber auch für euch als Gemeinde insgesamt bedeutet. Das ist mein Thema für heute. Unsere Gemeinde ist Gottes Haus. Und ich habe drei Punkte. Erstens, du bist Teil von Gottes Einfamilienhaus. Das ist Vers 19. Zweitens, du bist Teil von Gottes festgegründetem Haus. Vers 20. Und drittens, du bist Teil von Gottes wachsendem Haus. Die Verse 21 und 22. Ich wiederhole das nochmal. Unsere Gemeinde ist Gottes Haus. Erstens, du bist Teil von Gottes Einfamilienhaus. Zweitens, du bist Teil von Gottes festgegründetem Haus. Und drittens, du bist Teil von Gottes wachsendem Haus. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Du bist Teil von Gottes Einfamilienhaus. Paulus hatte im Epheserbrief damit begonnen, über den einzelnen Christen zu sprechen. Er hatte erklärt, wie Gott aus geistlich toten Menschen geistlich lebendige Menschen gemacht hat. Kapitel 1 und dann am Anfang von Kapitel 2. Und dann hatte er erklärt, dass Gott nicht nur Frieden zwischen sich selbst und dem einzelnen Menschen gemacht hat, sondern dass er auch Frieden zwischen den Menschen untereinander geschaffen hat. Zwischen denen, die zu Jesus Christus gehören. Also vor allem zwischen Judenchristen und Heidenchristen. In den Versen vor unserem Abschnitt, in den Versen 11 bis 18 von Kapitel 2, sehen wir, dass es für uns als Christen zwei unsichtbare Mauern gab, bevor wir Christen wurden. Die eine ist zwischen uns und Gott, also sozusagen auf der vertikalen Ebene. Und dann gab es Mauern zwischen uns und uns, auf der horizontalen Ebene. Und das Evangelium sagt, dass Gott durch Jesus Christus beide Mauern eingerissen hat. Dadurch, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz schlagen ließ, hat er die Mauern zerstört. In Vers 16 von Kapitel 2 sagt er, dass Jesus uns als Christen in einem Leib versöhnt hat. Und mit diesem Leib meint er die Gemeinde. Da hat er für die Gemeinde das Bild eines Körpers vor Augen. Jesus ist der Kopf dieses Körpers und wir als Gemeindeglieder sind die Körperteile dieses Körpers. Wir sind verbunden mit Jesus, Jesus lenkt uns, so wie der Kopf den Körper lenkt. Und andererseits sind wir als Körperteile verbunden miteinander, um gemeinsam Gott zu dienen. Paulus hatte also dieses Bild vom Körper verwendet, als er darüber sprach, dass die Mauern weg sind und wir jetzt verbunden sind mit Jesus und miteinander als Gemeinde. Und in diesem Thema ist Paulus auch noch drin, als er jetzt zu Vers 19 kommt. Aber er wechselt das Bild. In den Versen vorher war es, wie wir gesehen haben, der Leib, der Körper. Jetzt ist es das Haus oder das Gebäude. Und dieses Bild vom Haus hat Paulus in den vier Versen von Vers 19 bis Vers 22 vor Augen. Das wird im Deutschen gar nicht so gut deutlich, aber im Griechischen wird das sehr deutlich. Denn dort stehen in diesen vier Versen sehr häufig Wörter, die von dem Wort Haus abstammen. Und ich möchte euch das zeigen und deswegen lese ich die Verse jetzt gleich nochmal. Aber ich werde eine eigene Übersetzung verwenden und in dieser Übersetzung euch zeigen, wie oft das Wort Haus drin vorkommt. Seid also nicht irritiert, wenn das jetzt ein bisschen seltsam klingt. Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und in einem anderen Haus wohnende, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgehausbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Hausbau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mitgehausbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Wenn ihr mitgezählt habt, sechsmal in diesen vier Versen taucht ein Wort auf, was mit dem Wort Haus zu tun hat. Es wird offensichtlich, Paulus hat hier für die Gemeinde das Bild eines Hauses vor Augen. Und in Vers 19 leitet er dieses Bild ein. Er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, also wörtlich in einem anderen Haus Wohnende, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Es gibt ein Haus, die Gemeinde, und in diesem Haus wohnt Gott. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du Teil der Gemeinde und damit Teil von Gottes Haus. Zunächst ist es so, dass jeder, der Christ wird, Teil der unsichtbaren Gemeinde ist. Zu dieser unsichtbaren Gemeinde gehören alle Kinder Gottes auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten. Aber das Neue Testament macht auch klar, dass jeder Christ dazu aufgerufen ist, das Ganze sichtbar zu machen, diese Mitgliedschaft, indem er Mitglied in einer sichtbaren Gemeinde vor Ort wird. Es wird schon allein daran deutlich, dass das Neue Testament fast immer, wenn es von Gemeinde spricht, nicht von der unsichtbaren Gemeinde spricht, davon spricht es auch, aber meistens von der konkreten Gemeinde vor Ort, mit Menschen aus Fleisch und Blut, die sich vor Ort treffen. Heute in unserer Kultur ist es ja so, dass Verbindlichkeit und regelmäßiges Sich-Einbringen nicht gerade hoch im Kurs stehen. Und da muss man das, denke ich, sehr betonen. Zur Zeit des Neuen Testaments war das wohl selbstverständlicher. Und diese Gemeinde vor Ort, also zum Beispiel die Gemeinde damals in Ephesus oder heute hier die ERB, die nennt Paulus hier ein Haus. Ein Haus, zu dem wir unsichtbar gehören, wenn wir Christen sind, und ein Haus, zu dem wir uns sichtbar vor Ort anschließen sollen, wenn wir Christen sind. Und dabei ist sehr wichtig zu verstehen, dass im Griechischen, also im Original, das Wort für Haus und für Familie dasselbe ist. Wenn man damals die Familie meinte, dann sprach man häufig vom Haus. Paulus zum Beispiel spricht im 1. Korintherbrief vom Haus des Stephanas. Damit meint er nicht das Gebäude, in dem der Stephanas wohnte, sondern er meint die Familie des Stephanas. Ein aus Steinen gebautes Haus und eine Familie. Sind diese beiden Bilder, die hier in den Versen zusammenkommen. Und am besten könnte man deshalb ausgehen von Vers 19, die Gemeinde als ein Familienhaus bezeichnen. Die Gemeinde ist eine Einheit, sie gehört zusammen. Sie ist eine Familie, zu der alle gleichberechtigt gehören. Wir sind Gottes Hausgenossen oder seine Familienmitglieder, könnte man auch übersetzen. Und so bilden wir als Einheit, als Familie ein Haus. Wir sind keine Gäste mehr, wir sind Familienmitglieder. Wir sind nicht mal bei Gott irgendwie so zu Besuch und gehen dann wieder, sondern wir haben einen Haustürschlüssel, um im Bild zu bleiben. Oder um es anders zu formulieren, unser Name steht mit auf dem Klingelschild. Und die Frage ist dir das eigentlich so recht? Ich glaube, vielen Christen wäre es lieber, wenn Gemeinde, wenn Christsein eher so wie Gäste sein wäre und ein bisschen weniger wie Familie. Dann könnte man mal so vorbeigucken, hätte vielleicht eine gute Zeit zusammen, aber keine Verpflichtungen. Und wenn es schwierig wird, könnte man sich einfach zurückziehen. Jeder weiß ja aus Erfahrung, Familienleben ist schön, aber das kann auch echt anstrengend sein. Aber ganz ehrlich, würden wir selbst in den anstrengendsten Phasen unseres Familienlebens auf Familie grundsätzlich verzichten wollen? Ich glaube, das würde fast kein Mensch wollen. Und ich lade euch ein, ich rufe euch als Gemeinde dazu auf, dieses Geschenk, das euch Gott gemacht hat, nämlich dass ihr ein Einfamilienhaus seid, immer mehr auszuleben in der Praxis, in der Ausrichtung auf Christus und in der Gemeinschaft. Ich bin davon überzeugt, dass es viele kleine Dinge gibt, wo ihr das schon tut. Aber für jede Gemeinde gibt es immer noch Bereiche, wo das noch mehr werden kann, wo man als Gemeinde noch mehr als Familie zusammenwachsen kann. Die Anwendung von Vers 19 für euch als Gemeinde ist, wachst immer mehr zu einer Gemeinde zusammen, indem ihr keine neuen Mauern zwischen euch aufbaut. Das sind ja diese Mauern, die Christus durch seinen Tod niedergerissen hat. Wir haben gesehen, am Kreuz hat Jesus eben nicht nur die Mauer zwischen sich und uns niedergerissen, sondern auch die Mauer zwischen uns untereinander. Und kämpft dafür, dass ihr diese Mauer nicht wieder hochzieht, sondern immer mehr zu einer Familie werdet. Apropos Mauer. In Vers 20 wechselt Paulus leicht das Bild. In Vers 19 war es das Haus im Sinn von Familie. Jetzt geht es in Vers 20 zu dem Haus als Gebäude. Und er beginnt mit dem Anfang eines Hausbaus. Denn wenn man ein Haus bauen will, dann braucht so ein Haus erstmal ein gutes Fundament und gut platzierte Ecksteine, um wirklich stabil zu sein. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Du bist Teil von Gottes fest gegründetem Haus. Vers 20. Ich lese ihn nochmal. Dort heißt es, Gottes Haus ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Was ist das Fundament von Gottes Haus? Was ist das Fundament der Gemeinde? Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist die Apostel und Propheten. Was meint er damit? Schließlich haben wir heute keine Apostel mehr und auch keine Propheten mehr. Ja, es gibt kirchliche Gemeinschaften, die meinen, dass es heute noch Apostel geben würde, zum Beispiel die Neuapostolische Kirche, deswegen heißt sie so. Und dann gibt es andere Christen, die sagen, dass es heute zwar keine Apostel mehr gibt, aber durchaus noch Propheten. Aber das Neue Testament macht deutlich, Apostel und Propheten, die waren in der Anfangszeit der Gemeinde da, für eine ganz bestimmte Zeit, um am Anfang das Fundament der Gemeinde zu legen. Apostel, das waren die 11 verbliebenen Jünger, noch einige weitere Männer, darunter Paulus, die von Gott ausgesucht wurden, um eben dieses Fundament der Gemeinde zu legen, ganz am Anfang. Um das Evangelium in alle Ecken der damals bekannten Welt zu tragen. Außer Paulus galt für sie alle, dass sie mit Jesus mitgegangen sein mussten, als er durch Israel zog, predigte und heilte. Sie mussten bei ihm in der Ausbildung gewesen sein. Sie mussten ihn als den Auferstandenen gesehen haben. Das waren die Apostel. Und daneben gab es eben noch Propheten. Männer, die von Gott Botschaften bekamen und diese an die Gemeinde weitergaben. Und diese beiden Gruppen, Apostel und Propheten, waren von Jesus gelehrt worden und wurden dann während ihres Dienstes vom Heiligen Geist ausgerüstet. Sie erfuhren, wie das so alles aussehen soll mit der Gemeinde. Das war nämlich unglaublich wichtig, denn alles, was die Gemeinde am Anfang hatte, war ja das Alte Testament. Aber der Heilige Geist hat es den Aposteln und den Propheten nicht nur gesagt, sondern er hat dafür gesorgt, dass sie das aufgeschrieben haben. Und was sie dann aufgeschrieben haben, das ist das, was wir heute das Neue Testament nennen. Und irgendwann starben dann die Apostel wie Paulus und Petrus oder die Propheten wie Agabus. Aber dann gab es einen zweiten Teil der Bibel, in dem alles drin stand, was wir als Gemeinde wissen müssen, um als Gemeinde zu leben. Um es kurz zu machen, wenn wir uns als Gemeinde heute auf die Apostel und Propheten gründen, dann meint das nichts anderes, als dass wir uns auf das Wort Gottes gründen. Vor allem das Neue Testament ist hier angesprochen, aber im Grunde die gesamte Bibel. Das ist das Fundament, auf das sich alles gründet, was wir hier tun. Das ist der Grund, warum das Wort Gottes in allen Gemeindeveranstaltungen zentral steht. Das ist auch der Grund, warum das Wort Gottes, also die Auslegung des Wortes und die Lesung des Wortes, den größten Teil des Gottesdienstes ausmacht. Das ist so, weil dieses Wort unser festes Fundament ist. Und wenn wir dieses Fundament nicht mehr haben, dann werden wir weggeschwemmt vom Zeitgeist von außen oder von der Irrlehre von innen. Als Gemeinde, als Haus Gottes ist das Vermächtnis der Apostel und Propheten die Bibel als das feste Fundament. Und Jesus ist der Eckstein. Bereits im Alten Testament wird immer wieder von diesem Eckstein gesprochen. Jesaja 28, Vers 16 lesen wir. Darum so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Oder im Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und als Jesus dann auf der Erde war, sagte er im Streitgespräch mit den Pharisäern, habt ihr nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie, also die Pharisäer, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Kurz zusammengefasst, Jesus sagt hier von sich, der Eckstein, das bin ich. Und Paulus sagt hier in Epheser 2, Vers 20 genau dasselbe. Ecksteine sind dafür da, ein Haus auszurichten. Ja, wenn man sich mal vorstellt, so ein Eckstein, der nur einige wenige Millimeter schief gesetzt ist, der wird eine Mauer, wenn man dann sie auf die Länge betrachtet, mehrere Zentimeter oder am Ende sogar, wenn die Mauer lang genug ist, mehrere Meter aus der Bahn bringen. Als Gemeinde ist Jesus unser Eckstein, der uns ausrichtet. Und hier in Vers 20 sagt Paulus ganz eindeutig, worauf sich eine Gemeinde gründet. Ja, auf Jesus den Eckstein, der sie ausrichtet, und auf dem Wort Gottes als dem Fundament. Und dabei sind das natürlich nicht zwei Dinge, die einfach voneinander getrennt werden können. Denn das Wort Gottes hat ja Jesus zum Zentrum, er malt ihn uns vor Augen und macht ihn groß. Es ist heute ziemlich verbreitet, leider mittlerweile auch in Freikirchen, Jesus auf der einen Seite und das Wort Gottes auf der anderen Seite gegeneinander auszuspielen. Nach dem Motto, bibeltreu sein, das ist out, wir glauben schließlich nicht an ein Buch. Stattdessen sind wir so richtig Jesus treu, wir glauben ja an eine Person. Natürlich glauben wir als Christen nicht an ein Buch in dem Sinn, dass wir die Bibel anbeten. Aber wir können gar keine Beziehung zu Jesus führen ohne die Bibel. Woher sollen wir denn sonst von ihm wissen? Wie könnten wir denn sonst von ihm lernen? Woher wüssten wir von seiner Liebe zu uns? Woher wüssten wir von der Sünde, die uns von ihm trennt? Woher wüssten wir, dass er für unsere Sünde gestorben und wieder auferstanden ist? Wisst ihr, niemand hatte größere Wertschätzung für die Schriften des Alten Testaments als Jesus. Er hat sie am laufenden Band zitiert, als er hier auf der Erde war. Und niemand hatte eine größere Wertschätzung für Jesus als die Apostel und Propheten, die unter Inspiration des Heiligen Geistes das Neue Testament aufgeschrieben haben. Sie schreiben ja ständig von Jesus und was sein Leben für uns bedeutet. Wenn ihr jemals jemandem begegnet, der Jesus gegen die Bibel ausspielen will, oder wenn ihr das jemals irgendwo in der Zeitschrift oder in einem Buch lest, dann erinnert euch an Stellen wie Epheser 2, Vers 20. Denn als Gemeinde gründet ihr euch auf Gottes Wort, das von Jesus handelt. Und ihr werdet von Jesus ausgerichtet, den ihr durch das Wort Gottes kennt. Das zusammen ist eure Grundlage. Und weil das so ist, ist es so wichtig, dass ihr immer mehr zu einer hörenden Gemeinde werdet. Je mehr und je besser eine Gemeinde das Wort Gottes liest und hört, desto mehr Frucht bringt sie, desto mehr geistliches Wachstum erlebt sie. Stell dir zum Beispiel einmal die Frage, wie höre ich diese Predigt? Bin ich wirklich davon überzeugt, dass das Wort Gottes wichtiger ist als Essen und Trinken? Dass dieses Wort mein Fundament ist, durch das ich überhaupt stehen kann in diesem Leben, durch das ich eine Hoffnung habe? Jesus selbst sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Einige Tipps vielleicht, um besser zuhören zu können. Es hilft, wenn man den Abschnitt schon mal vorher liest, vielleicht am Samstagabend oder so, und selbst schon mal drüber nachdenkt. Und dann vielleicht Fragen stellt, die der Abschnitt aufwirft, wo man selbst nicht genau weiß, wie muss ich das verstehen. Und dann in der Predigt darauf wartet, werden diese Fragen vielleicht beantwortet. Nicht allen Menschen, aber vielen Christen hilft es, in der Predigt mitzuschreiben. Wichtig ist auch, nach der Predigt weiter darüber nachzudenken. Oder was noch besser ist, mit anderen Christen darüber zu reden. Und zwar nicht so sehr nach dem Motto, wie fandst du die Predigt heute? Das kann man auch mal machen. Aber dann stellt man sich ja schon wieder über die Predigt oder über das Wort Gottes. Nicht unter Gottes Wort. Viel entscheidender ist, dass ihr zwei Fragen stellt. Was habe ich heute zum ersten Mal oder wieder mal gehört darüber, wer Gott ist und was Jesus für mich getan hat? Die zweite Frage ist, was sollte ich davon konkret in meinem Leben jetzt gerade umsetzen? Gerade Jakobus macht in seinem Brief so sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass das Hören des Wortes Gottes mit dem Tun in Verbindung steht. Eine hörende Gemeinde ist eine Gemeinde, die fest gegründet ist, die fest im Boden verankert ist. Und wenn da der Zeitgeist kommt und so an unsere Tür rüttelt und die Irrlehre sich reinschleicht, dann hängt es davon ab, wie fest ihr im Glauben gegründet seid, ob ihr stehen bleibt oder ob ihr einfach umgeweht werdet. Die Anwendung von Vers 19 war: Wachst in der Liebe als Familie, indem ihr keine neuen Mauern zwischen euch aufbaut. Die Anwendung von Vers 20 ist: Hört richtig auf das Wort, das uns Jesus groß macht, damit ihr fest gegründet seid. Ein Haus ohne Fundament ist nichts. Aber ein Haus ist auch ein bisschen mehr als nur ein Fundament. Denn dann, wenn das Fundament fest verankert ist und der Eckstein uns die richtige Ausrichtung vorgibt, dann kann man ganz beruhigt darauf das wirkliche Haus aufbauen. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Du bist Teil von Gottes wachsendem Haus. Verse 21 und 22. Ich lese nochmal Vers 21. In dem, gemeint ist das Fundament und der Eckstein Christus, in dem und auf dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Im Prinzip sagen die Verse 21 und 22 zweimal genau das Gleiche, nur mit anderen Worten. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, könnt ihr mal mit reingucken. Also in Vers 21, was passiert dort? Das heißt es, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst. In Vers 22 lesen wir dasselbe, indem auch ihr mit erbaut werdet. In Vers 21 die Frage, wozu? Vers 21 gibt die Antwort: zu einem heiligen Tempel. Vers 22, zu einer Wohnung Gottes. Dann stellt sich die Frage, wie ist der Herr? Wer ist der Herr des Baus? Vers 21 lesen wir: im Herrn. Und Vers 22: im Geist. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Versen ist, dass Paulus es in Vers 21 einmal generell sagt. So allgemein. Ja, die Christen werden ganz allgemein zu einem Tempel Gottes aufgebaut. Und in Vers 22 sagt er dann im Prinzip, falls ihr es noch nicht verstanden habt, das gilt für euch ganz persönlich, dass ihr zu einem Tempel aufgebaut werdet. Das gilt nicht nur für alle anderen Gemeinden da draußen, das gilt für euch. Wir haben schon am Anfang gesehen, bei dem Wort Tempel dachten die jungen Christen in Ephesus vermutlich entweder an den Tempel in Jerusalem oder an den Diana-Tempel in Ephesus. Und Paulus sagt jetzt den Ephesern, dieser kleinen, mickrigen Gruppe völlig unterschiedlicher Menschen, die sich sehr wahrscheinlich in einem Wohnhaus getroffen haben: der wahre Tempel des wahren Gottes, der steht nicht in Jerusalem. Der wahre Tempel des wahren Gottes, der steht nicht in der Innenstadt von Ephesus. Der wahre Tempel des wahren Gottes ist keines der sieben Weltwunder. Der wahre Tempel, das seid ihr. Ich, Gott, bin überall. Aber da, wo ich ganz besonders gegenwärtig bin, das ist, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Gott sagt nicht: oh, die Gemeinde hat aber ein tolles Gebäude, da ziehe ich jetzt mal ein. Sondern es ist genau andersrum. Gott sagt: ich ziehe bei diesen Leuten ein und dann sind sie ein wunderschöner Tempel, weil ich da wohne. Da, wo meine Adresse ist, da ist Tempel. Es ist ein Tempel, der eben kein Gebäude ist, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Es ist ein Haus, das gegründet ist auf dem Fundament des Wortes Gottes, ausgerichtet vom Eckstein Jesus Christus und bewohnt wird von Gott selbst durch seinen Heiligen Geist. Vergleich mal die letzten Worte von Vers 21 mit Vers 22. Und in diesem Tempel sind wir als Christen einerseits Familienmitglieder, Vers 19, und andererseits Steine, aus denen das Haus besteht. Wir Christen sind Menschen, die Gott wie Steine in eine Mauer zusammengefügt hat, Vers 21. Wir sind Menschen, die wie Steine in einem Haus mit auferbaut werden, Vers 22. Petrus greift dieses Bild auf in seinem ersten Brief und er schreibt über uns Christen in 1. Petrus 2, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, gemeint ist Jesus, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Ja, Steine sorgen dafür, dass ein Haus wächst. Wenn ein Hausbau startet, dann sieht man eine ganze Weile erstmal nicht viel vom Haus. Da wird dann gegraben, planiert, gebaggert, dann wird ein Fundament gelegt, wochenlang. Aber es sieht eigentlich immer noch fast so aus wie vorher. Aber dann, wenn langsam die Steine dazukommen, dann fängt es ganz schnell an, wie ein richtiges Haus auszusehen. Und ganz ähnlich baut Gott aus uns lebendigen Steinen sein Haus, seine Gemeinde, seinen Tempel. Und damit Steine wirklich zum Aufbau, zur Stabilität eines Hauses beitragen, sind drei Dinge wichtig. Erstens, sie brauchen ein Fundament, das Wort Gottes, das hatten wir. Zweitens, sie brauchen eine Ausrichtung, nach der sie ausgerichtet werden, den Eckstein Jesus Christus, den hatten wir auch. Aber jetzt, drittens, sie brauchen die anderen Steine, die sie einerseits an ihrem Platz halten, aber denen sie andererseits auch helfen, an ihrem Platz zu bleiben. Ein Stein, egal wie toll er sich fühlt oder für wie wichtig er sich hält, kann nicht ein Haus sein, alleine. Es braucht viele Steine, die zusammengefügt werden, wie es in Vers 21 heißt. Und das Ziel dieser Zusammenfügung der Steine ist Wachstum. Und Wachstum kann man immer auf zwei verschiedene Arten verstehen. Es gibt zahlenmäßiges Wachstum und geistliches Wachstum. Beides ist wichtig. Einerseits, dass Menschen hinzukommen und der Bau so wächst. Aber noch wichtiger ist es, dass die, die schon da sind, im Glauben wachsen, in der Heiligkeit zunehmen. Das meint Paulus, wenn er in Vers 21 sagt, dass wir wachsen sollen zu einem heiligen Tempel. Und in Vers 22, dass wir miterbaut werden zu einer Wohnung Gottes. Ja, Gott wohnt in der Mitte der Gemeinde. Und trotzdem machen wir als Christen seinem Namen so oft alles andere als Ehre. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir geistlich wachsen. Und Paulus macht hier deutlich, dass Christen sich gegenseitig brauchen, um geistlich zu wachsen. Es geht nicht alleine. Und wie sieht das in der Praxis aus? Dass wir uns gegenseitig als Steine stützen und so zum Wachstum dieses Hauses beitragen. Wenn du dich mit jemand anderem aus der Gemeinde über das Wort Gottes unterhältst oder jemandem in einem Kreis zuhörst, wenn er etwas über Gottes Wort sagt, oder wenn du dich mit jemandem aus der Gemeinde triffst, um in der Bibel zu lesen, immer dann lässt Gott dich wachsen. Und zwar in der Erkenntnis, in der Wahrheit, im Glauben. Immer dann, wenn jemand aus der Gemeinde dir etwas Gutes tut, dich einlädt, dich ermutigt, für dich betet, oder du das für jemand anderen tust, dann wächst du in der Liebe, in der Dankbarkeit und in der Freude. Und sogar dann, wenn du dich über jemanden in der Gemeinde aufregst, wenn dir jemand aus der Gemeinde mal so richtig auf die Nerven geht, und zwar unabhängig davon, ob du jetzt im Recht bist oder nicht, dann denkst du dir vielleicht, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich wäre viel lieber Gast als Familienmitglied. Aber ob du es glaubst oder nicht, oder in der Situation so fühlst, auch dadurch will Gott dich wachsen lassen. In der Vergebungsbereitschaft, in der Barmherzigkeit und in der Geduld. Und alle diese Bereiche des geistlichen Wachstums, ob Erkenntnis, Freude oder Geduld, die dienen dazu, dass ihr mehr und mehr zu einer Gemeinde werdet, die Gottes Heiligkeit, und seine Herrlichkeit widerspiegelt. Gott möchte, dass sein Haus nicht nur ein Einfamilienhaus ist, sondern dass es ein heiliges Einfamilienhaus ist, in dem ihr gemeinsam als Einheit, als Familie danach strebt, heilig zu werden. Das heißt, immer mehr so zu werden, wie Gott euch haben möchte. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, welche Adresse hat eigentlich Gott? Seit 2000 Jahren wohnt er nicht mehr in Jerusalem. Er wohnt überall dort, wo Gemeinde ist. Sie ist sein Tempel, sein Haus. Und sein Tempel, ich denke auch, das ist klar geworden, ist auch nicht dieses Gemeindegebäude hier. So schön es ist, dass ihr so schöne Räume habt, die Räume an sich sind nicht der Tempel. Die katholische Kirche beispielsweise meint, dass ihre Kirchen bis heute spezielle heilige Orte sind. Aber Gottes Tempel heute ist eben kein Gebäude, sondern eine Gemeinschaft von Christen. Er besteht nicht aus Totensteinen, sondern aus Lebendigen. Gottes Adresse in dieser Welt ist überall dort, wo Gemeinde ist. Unabhängig davon, ob sie sich in einer prächtigen Kathedrale trifft oder weil sie verfolgt wird in irgendeiner Höhle. Ich predige heute als Teil von Gottes Tempel zu Gottes Tempel. Das seid ihr. Nicht, weil ihr so schöne Räume habt, nicht, weil ihr alle so vorbildliche Christen seid, sondern weil Gott gesagt hat, genau hier will ich wohnen. Und deswegen gilt der Auftrag für jeden Einzelnen von euch. Suche die Gemeinschaft als Teil der Familie Gottes. Punkt 1. Höre in Gemeinschaft, um dich festzugründen und auszurichten. Punkt 2. Und heilige dich in der Gemeinschaft lebendiger Steine, damit Gottes Tempel wächst. Punkt 3. Der Tempel in Jerusalem, der sah prächtig aus. Der Diana-Tempel in Ephesus, der war sogar eines der 7 Weltwunder. Aber der wirkliche Tempel, das wahre Haus Gottes, die Adresse Gottes, das sind wir als Gemeinde. Denn Jesus Christus selbst hat uns versprochen, da wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Amen.